Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße bei mir Fabian Kaczynski, meinen Partner in Crime für unsere Vögel-News. Sie wundern sich vielleicht, dass wir zweimal hintereinander eine News-Episode bringen, aber wir haben etwas in petto, das noch etwas Vorbereitung braucht. Wir veröffentlichen nämlich noch in diesem Sommer ein Sonderheft über Tauben. Und dazu wird es auch eine Sonderfolge mit Frau Professor Dr. Petra Quillfeld geben, der Frau, die wirklich alles über Tauben weiß, ganz egal, ob es sich um Ringeltauben, Turteltauben oder Türkentauben handelt. Sie weiß, wie Tauben leben, wohin Tauben ziehen und was sie in ihrer Freizeit machen sozusagen. Diese Folge braucht aber noch etwas, deswegen müssen Sie sich noch etwas gedulden und mit einer weiteren News-Folge vorlieb nehmen. Das ist aber hoffentlich gar nicht so schlimm, wir haben nämlich auch hier ein paar Besonderheiten für Sie. Zum Beispiel einen echten True-Crime-Fall. Dazu kommen wir aber später. Jetzt sage ich erstmal Fabian, hallo. Hallo Fabian, du bist etwas angeschlagen, habe ich schon gehört.
Ja, man hört es vielleicht auch ein wenig an der Stimme, aber den Podcast müssen wir ja trotzdem irgendwie machen.
Ja, müssen, wir dürfen den Podcast trotzdem machen. Also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn der Fabian etwas krächzt und kratzt, dann bitten wir das zu entschuldigen.
Passt ja zu den Vögeln.
Passt genau zu den Vögeln. Wir fangen auch direkt an, wir gehen rein. Fabian, du hast unsere erste News für uns heute.
Genau, und zwar gehen wir in die tropischen Regenwälder. Die sind ein ziemlich gefährlicher Ort, unter anderem auch für Küken, für Vogelküken. Um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, haben Weißnackenkolibris, die in diesen Regenwäldern leben, im Laufe der Evolution womöglich eine ganz besondere Anpassung entwickelt. Während einer Studie in Panama waren Studenten von Jay Falk von der University of Colorado auf ein Nest dieser Vögel gestoßen. Das allein war schon eine Besonderheit, denn das war zuvor bisher wohl noch nicht gelungen. Deswegen überwachten sie dieses Nest mit Hilfe einer Kamera und haben es regelmäßig besucht, um den Brutfortschritt zu dokumentieren. Interessanterweise fiel den Forschern dabei nach dem Schlupf aber auf, dass die Küken ganz anders als alle anderen bekannten Kolibri-Jungen aussehen. Sie besaßen nämlich lange, flauschige Daunenfedern auf dem Rücken, weshalb sie eher an eine Raupe als an einen Vogel erinnerten. Außerdem haben sie sich wohl bei Gefahr auch ähnlich wie eine Raupe bewegt. Hast du eine Idee, wieso sie sich ausgerechnet wie eine Raupe tarnen?
Also, erstmal fällt mir da kein sinnvoller Grund für ein, weil ich würde jetzt mal denken, Fressfeinde würden sich auch über so eine dicke, saftige Raupe freuen, die sie da irgendwie vorfinden. Also wahrscheinlich soll das abschreckende Wirkung haben, nehme ich mal an. Aber mir fällt jetzt gerade nicht so richtig ein, warum. Aber du klärst uns garantiert gleich auf.
Die abschreckende Wirkung ist genau richtig. Sie tarnen sich nämlich nicht wie irgendwelche Schmetterlingsraupen, sondern wie welche, die eine sehr dichte Behaarung haben, und diese dichte Behaarung setzt zumindest bei diesen Schmetterlingsraupen, die sie versuchen nachzuahmen, brennende Substanzen frei. Diese können zu schmerzhaften Hautreaktionen, Entzündungen und teilweise sogar zu Krankheitssymptomen führen. Also jetzt nicht wirklich etwas, was man haben möchte. Entsprechend werden diese Raupen auch nicht so gerne gefressen.
Ist ja ähnlich wie beim Eichenprozessionsspinner. Kennt bestimmt jeder diese Schilder, die man jetzt vielerorts sieht und das auch in den kommenden Monaten wieder aktuell wird. Denn die Eichen, die von Eichenprozessionsspinnern befallen sind, sollte man nach Möglichkeit meiden. Die Raupen tragen nämlich ebenfalls Nesselhaare auf ihrer Oberfläche und wenn man diese Nesselhaare berührt, dann kann das auch zu so ganz blöden, unangenehmen Reaktionen führen, bis hin zum allergischen Schock, wenn man viele von diesen Nesselhaaren aus der Umgebung aufwirbelt, zum Beispiel im trockenen Laub, und die dann einatmet, dann kann das wirklich blöd werden. Es gibt Leute, die da besonders empfindlich drauf reagieren. Und offensichtlich gibt es auch ähnliche Raupen in den Tropen.
So ist es.
Dann ist es vielleicht doch ein ganz guter Schutz, wenn die Wirkung hoffentlich nicht erst so spät eintritt, dass die Raupe oder das Kolibriküken schon verspeist sind, bevor der Fressfeind überhaupt merkt, dass es unangenehm wird.
Ja, das bleibt zu hoffen und vor allem auch zu klären. Ich meine, wie ich gesagt habe, war dieses Nest, der Fund dieses Nestes schon eine absolute Besonderheit und entsprechend auch die Entdeckung dieses besonderen Verhaltens. Deswegen soll in Zukunft eine Studie klären, ob Tarnung, Abschreckung oder beides zusammen die Überlebensraten von den Küken überhaupt erhöhen, also ob das überhaupt tatsächlich eine Wirkung hat oder nicht. Was man dazu sagen muss, die Weißnackenkolibris sind tatsächlich nicht die einzigen Vögel, deren Kükenraupen nachahmen. Der Nachwuchs des grauen Tropfenflügeltyrannen, der baut ebenfalls auf diese Taktik und imitiert die Behaarung von Raupen nach. Die Larven von diesen Raupen leben auch tatsächlich in der Nähe des Nestes und sind leuchtend orange gefärbt. Entsprechend ist das Vogelbaby da bestens getarnt.
Das klingt ja so, als könnte das ein ähnlicher Mechanismus sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft rauskommt. Und jetzt kommen wir zu dem angekündigten wahren Kriminalfall, den wir für Sie haben, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Fabian, hörst du manchmal True Crime Podcasts?
Eigentlich nicht. Ich schaue mir höchstens mal so Dokus oder so an, aber hören eher weniger.
Ich kann mich hier ja mal für unsere Hörerschaft als wahrer True Crime Junkie outen. Ich höre leidenschaftlich gerne True Crime Podcasts und da ist mir sofort aufgefallen, bei dem Thema, was ich jetzt für Sie vorbereitet habe, dass es da eine Episode von einem meiner absoluten Lieblingspodcasts gibt und Vorsicht, jetzt gibt es eine kleine Werbung. Und zwar hat Mord auf Ex eine Folge über einen True Crime Fall auf den Galapagos-Inseln gemacht. Und dorthin bewegen wir uns jetzt auch. Und zwar genauer auf die Insel Floreana. Und auch dort hat sich dieser spannende historische True Crime Fall, muss man sagen, ereignet. Wenn Sie sich dafür interessieren, hören Sie doch mal rein, lesen Sie sich schlau. Dort haben sich zwei Berliner niedergelassen und wollten sich dort als Selbstversorger ja verdingen sozusagen oder ihr Leben fristen. Und da hat es dann einen Konflikt mit einer weiteren Familie gegeben, die sich ebenfalls auf Floreana niederlassen wollte. Und da kam es dann im Zuge zu einem ungeklärten Todesfall. Keiner weiß so ganz genau, wer da wen um die Ecke gebracht hat. Es ist auf jeden Fall spannend und lohnt sich anzuhören. Jetzt kommen wir aber zu unserem spannenden, zwar kein True Crime Fall, aber man könnte es unter Umweltverbrechen verzeichnen. Und zwar ist Darwin ja eigentlich dafür bekannt, dass er die ganz berühmten Darwin-Finken entdeckt, benannt und beschrieben hat. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten News-Folge war, auf jeden Fall in einer der vergangenen News-Folgen gerade erst etwas zu den Galapagos-Finken erzählt. Und zwar, dass offensichtlich die Schnabelform dazu beiträgt, dass die Finken sich bei der Artbildung auch irgendwann nicht mehr an der Stimme erkennen konnten und so dann eben sich untereinander auch nicht mehr so häufig gepaart haben und es so zur Artaufspaltung kommen konnte. Gut, jetzt habe ich ganz viel über andere Sachen geredet, aber immer noch nicht über den Vogel, über den wir eigentlich berichten wollen, nämlich die Galapagos-Ralle. Als Darwin vor ungefähr 190 Jahren unter anderem die Insel Floreana besuchte, beschrieb er ja viele verschiedene Arten und unter anderem auch einen relativ unscheinbaren Vogel, nämlich die Galapagos-Ralle. Diese Ralle wurde danach aber lange, lange Jahre überhaupt nicht mehr gesehen und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie ausgestorben sind. Wie die meisten Rallenarten lebt sie im dichten Unterholz, ist sehr, sehr scheu und als bodenbrütende, nicht besonders flugfähige Art auch allen möglichen Räubern ausgesetzt. Insbesondere natürlich denjenigen, die auf die Inseln eingeschleppt wurden. Als nämlich unter anderem unser Berliner Zahnarzt mit seiner Geliebten sich auf Floreana niedergelassen hat, haben die Hühner und Schweine und alles Mögliche mitgebracht, die den Rallen nicht nur Konkurrenz gemacht haben, sondern auch ihre Gelege gefressen haben und die Vögel selber getötet haben. Ganz besonders gefährlich sind natürlich auch, und das wissen wir von ganz vielen vorangegangenen Beiträgen und nicht nur Newsfolgen, Katzen, Hunde, Ratten, Mäuse. Ganz schlimm für endemische Arten, insbesondere für bodenbrütende Arten und für Arten, die überhaupt nicht auf solche Feinde angepasst sind. Lange, lange Jahre hat man also die Galapagos-Ralle nicht mehr gesichtet und vielleicht, man geht davon aus, dass Darwin möglicherweise sogar der allerletzte Mensch war, der sie tatsächlich lebend gesehen hat. Vor einiger Zeit hat man dann ein Programm ins Leben gerufen und zwar war das die Charles Darwin Foundation, wer sollte es auch sonst gewesen sein, die zur Bekämpfung von eingeschleppten Tierarten auf den Galapagos-Inseln aufgerufen hat und auch sehr, sehr erfolgreich damit agiert hat, um bedrohte Arten, die von diesen invasiven eingeschleppten Arten quasi tyrannisiert und bedroht werden, zu schützen. Auf Floreana alleine geht es hier um 12 hochbedrohte Tierarten, nicht nur Vögel, sondern auch eine Spottdrossel, eine Riesenschildkröte und sogar eine Schlange und eine Eidechsenart. Erstaunlicherweise konnte man nach relativ kurzer Zeit nach dieser kompletten Räumung der Insel von invasiven Arten wieder Galapagos-Rallen nicht nur hören, sondern es gibt sogar ein Beweisfoto. Dieses Beweisfoto finden Sie bei uns in der aktuellen Ausgabe 4 2025 und ist der Beweis dafür, dass die Galapagos-Ralle tatsächlich überlebt hat. Man wusste von anderen Inseln in dem Archipel, dass es da noch Galapagos-Rallen gibt und man geht jetzt aber davon aus, dass sie wahrscheinlich auch auf Floriana in ganz, ganz geringer Stückzahl überlebt haben, denn da die Rallen, wie gesagt, kaum flugfähig sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie Floriana neu von den anderen Inseln her besiedelt haben, als sich dort die Lebensbedingungen wieder verbessert haben. Ich würde sagen, das ist mal eine ziemlich gute News. Gute Nachrichten, dass sich manchmal Arten trotz widrigster Lebensbedingungen verstecken können und selbst den größten Verbrechen bzw. Umweltverbrechen entgehen und sich irgendwie durchschlagen.
Ja. Selbiges können wir auch von der Art hoffen, von der ich jetzt erzähle. Und zwar geht es um eine wirklich höchst seltene Art, nämlich die Kubataube. Davon gibt es noch rund 1000 Exemplare in der freien Natur, also wirklich nicht viele. Und die allermeisten davon halten sich in den Wäldern der Zapata-Halbinsel auf. Dem ein oder anderen Geschichtsinteressierten sagt es vielleicht was, diese Inseln sind der Schauplatz der gescheiterten Invasion von Exilkubanern 1961. Darum geht es hier allerdings gar nicht, wir müssen weiter über die Kubataube sprechen. Die Art gilt als stark bedroht, weshalb Biologen eine genetische Studie an ihr durchführten, einfach um mehr über die Lebensgeschichte dieser Vögel zu erfahren. Dabei kam heraus, dass die Tauben evolutionär tatsächlich einzigartig sind und sogar den berühmten, aber wie wir auch wissen, ausgestorbenen Dodo von Mauritius in den Schatten stellen. Tatsächlich lässt sich die Linie dieser Tauben über 50 Millionen Jahre hinweg verfolgen, das ist eine verdammt lange Zeit.
Ja, ziemlich lange. Wir sind ganz schön historisch heute. Viele historische Ereignisse in unserer News-Episode.
Lange hatten die Wissenschaftler angenommen, dass die auf Kuba endemischen Tauben von Verwandten in Süd- und Zentralamerika abstammen würden. Doch sprachen einige Merkmale der Art eher für eine Verbindung nach Australien und die umliegenden Inseln. Die genetische Untersuchung spricht allerdings tatsächlich gegen beides.
Oh, spannend. Mit wem sind sie denn dann verwandt?
Ja, das wissen die Forscher noch nicht so genau. Also sie sind sich sehr sicher, dass wir hier eine eigenständige Linie haben, aber es gibt keine bekannten lebenden Verwandten der Kubataube. Woher sie tatsächlich stammt, ließ sich bisher nicht klären und wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht das allerletzte Relikt einer einst weit verbreiteten Taubenfamilie ist. Was das Team, das diese Untersuchung durchgeführt hat, allerdings zeigen konnte, ist, dass die Biogeografie der karibischen Inseln deutlich komplexer ist, als wir bisher gedacht haben. Und sollten weitere Überreste von Taubenarten in der Karibik auftauchen, dann könnten wir vielleicht auch mehr über die Evolution der Kubataube herausfinden. Aktuell gilt die größte Sorge der Biologen allerdings den Tauben, die heute noch leben, diesen 1000 Stück, denn Lebensraumzerstörung, Jagd und wildernde Hauskatzen setzen der Art sehr zu und wir wissen nicht so wirklich, wie die Aussichten sind. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann werden wir das Thema hier, denke ich, nochmal aufgreifen.
Auf jeden Fall. Und wir drücken der Kubataube bzw. den verbleibenden 1000 Individuen definitiv ganz fest die Daumen und können das nochmal als Beispiel dafür verbuchen, was Haustiere, die frei in der Natur umherstreifen und da eigentlich gar nicht hingehören, anrichten können. Die sind ja häufig eine ganz große Bedrohung für Arten, die gar nicht so auf diese Fressfeinde angepasst sind. Aber die Kubataube ist natürlich ein Beispiel dafür oder eins von ganz vielen Beispielen, wie spannend Tauben eigentlich sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht mit den gängigen Taubenarten so eng verwandt sind, wie man bisher dachte. Ich habe es zu Anfang schon mal kurz erwähnt. Wir sind in den letzten Zügen unseres Tauben-Sonderspezialheftes, ein Heft, in dem es ausschließlich um Tauben geht. Und zwar hauptsächlich um Wildtauben, aber auch so ein bisschen um Haus- und um Stadttauben. Das sind ja Vögel, die entweder besonders geliebt, aber auch von vielen besonders verabscheut werden. Das liegt meistens daran, weil die Menschen sich mit diesen doch sehr besonderen Tieren wenig auskennen. Genau das wollen wir ändern, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Bei uns erfahren Sie alles Wissenswerte zu Tauben. Welche Arten es bei uns im deutschsprachigen Raum gibt, wohin sie wandern, wie sie leben und was es alles Spannendes zu ihnen noch zu erzählen gibt. Jetzt gebe ich Ihnen schon mal einen kleinen Vorgeschmack dafür, dass Sie diesen Monat auf die tatsächliche Folge Vogelstimmen verzichten müssen und stattdessen mit Fabian und mir eine weitere News-Folge durcharbeiten in diesem Moment. Dafür gebe ich Ihnen jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf unser Taubenheft und zwar mit einer kleinen News zu den spannenden geistigen Fähigkeiten von Türkentauben. Wie Sie wissen, sind die kognitiven Fähigkeiten von Vögeln und insbesondere von Taubenvögeln, von Finken und von allen Arten von Raben- und Krähenvögeln mein ganz besonderes Spezialgebiet und eins meiner allerliebsten Themen. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass es auch zu den Türkentauben neue, interessante Sachen zu erzählen gibt. Neurobiologen haben nämlich herausgefunden, und zwar an der Ruhr-Universität Bochum, und das noch gar nicht so lange her, nämlich im Jahr 2023, dass sich Türkentauben ganz besonders gut als Modellorganismen für neurobiologische bzw. kognitive Untersuchungen eignen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass Türkentauben die bemerkenswerte Fähigkeit haben, visuelle Muster besonders gut zu erkennen und sich auch an sie zu erinnern. Und sie können nicht nur visuelle Muster, also irgendwelche Zeichen, erkennen und sie sich einprägen, sondern sie können auch die statistischen Eigenschaften von diesen Zeichenfolgen beurteilen und sogar ganze Buchstabenfolgen erfassen und wiedererkennen. Das ist ziemlich interessant, denn diese orthografischen Informationen entsprechen oder diese Verarbeitung dieser orthografischen Informationen entsprechen der geistigen Fähigkeit von manchen Primaten. Also sind Türkentauben ganz schön schlau, wundert uns eigentlich nicht. Alle, die sich mit Tauben, Hühnern zum Beispiel auch oder anderen Vögeln beschäftigen, wissen, dass sie uns in vielem nicht wirklich nachstehen. Ihre Gehirne sind zwar deutlich kleiner als unsere, aber offensichtlich funktioniert die Reizverarbeitung viel, viel effizienter als bei uns, sodass sie auch mit relativ kleinen Gehirn große geistige Leistungen vollbringen können. Das macht sie eben als Modellorganismen so wahnsinnig spannend und interessant für die Lernforschung, für die Gedächtnisforschung, für sämtliche neurobiologische Prozesse. Vor einiger Zeit haben wir ja schon mal die Schlaffähigkeit oder beziehungsweise die Traumfähigkeit von Vögeln erörtert. Und da ging es eben auch um die Traumfähigkeit von Tauben. Und auch Türkentauben können im REM-Schlaf, also in dem Schlaf, der besonders häufig mit Träumen assoziiert wird, ihr Gehirn auf eine Art und Weise nutzen, die der Nutzung während Wachphasen entspricht. Also man geht davon aus, dass auch Türkentauben ganz besonders intensiv träumen können und vielleicht auch besondere Erinnerungselemente dabei abrufen und vielleicht so das Gedächtnis festigen. Wasservögel sind ja in der Lage, nur mit einigen Teilen des Gehirns zu schlafen. Das ist wichtig, damit sie aufmerksam bleiben. Türkentauben schlafen normalerweise in geschützteren Bereichen, also dort, wo sie vor Fressfeinden sicherer sind als Wasservögel beispielsweise. Deswegen schlafen sie meistens mit dem kompletten Gehirn und machen eben auch so andere Schlafphasen durch, die den menschlichen Schlafphasen sehr viel ähnlicher sind und somit die Gehirne vergleichbarer macht. Das war's für heute. Fabian, haben wir noch was zu erzählen? Hast du noch was beizutragen?
Nee, meine News sind auch für heute erschöpft.
Deine News sind für heute erschöpft. Wir hoffen, dass du dich schnell erholst, dass deine Erkältung sich verflüchtigt. Vielleicht, wenn sich das Wetter mal wieder ändert, wenn es ein bisschen freundlicher wird, wenn es endlich mal geregnet hat und wir uns über das warme Wetter mehr freuen können, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit jedem Tag, an dem es warm und sonnig ist, fast ein schlechtes Gewissen, dass ich mich darüber freue, weil wir so dringend Regen hier brauchen.
Ja, es ist bei uns auch.
Wenn die News-Folge rauskommt, sieht es wahrscheinlich schon ganz anders aus und das halbe Land steht unter Wasser und wir wünschen uns wieder ein paar Sonnentage, so ist das meistens. Aber jetzt sage ich Ihnen wie immer, schnappen Sie sich Ihr Fernglas, gehen Sie raus, bleiben Sie aufmerksam, vielleicht entdecken Sie was Wunderbares, lassen Sie uns wissen, was es war und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.